Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Ich mache mir auch den Moment schön. Und Champagner ist ja ein Getränk, was den Moment veredelt.
Champagner, Rankings und Genuss. Ein Trio, das nur wenige so gut beherrschen wie mein heutiger Gast Thomas Schreiner. Er ist der Deutschlandchef des prestigeträchtigen Champagnerhauses Laurent Perrier und Herausgeber des Hornstein-Rankings. Thomas nimmt uns jetzt mit in die Welt der Bubbles, Sterne und Punkte. Grüß dich, Thomas. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo. Sehr gerne. Freut mich sehr, Johannes.
Ja, um einfach mal einzusteigen, was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, dass du in diese Champagnerwelt eingetaucht und ein Teil davon geworden bist?
Oh, da muss ich ganz lange zurückgehen. Also ich habe mal Versicherungskaufmann gelernt und als Abschluss habe ich das gemacht. Dann habe ich mit BWL angefangen zu studieren. Dann hat mir die damalige Freundin gekündigt und ich bin mit einem Freund, der hat gesagt, wir suchen einen Buffetier und einen Kellner in einem Lokal in Wiesbaden, in einem Tanzlokal. Und die hatten auch Champagner. Da kam ich zum ersten Mal damit in Berührung und habe dann dort meinen späteren Chef kennengelernt an der Spirituosenfirma und bin dann über Laurent Perrier, Veuve Clicquot, wieder zu Laurent Perrier. Zwischenzeitlich waren die Bubbles mal ohne Alkohol, da hieß es San Pellegrino. Und so bin ich da reingerutscht. Also wenn die mir nicht gekündigt hätte, dann wäre ich bestimmt irgendwo jetzt in einem Büro sitzend. Aber so habe ich halt die Liebe zur Gastronomie entdeckt in allen Facetten und bin im Endeffekt 87 fing das an, dort hängen geblieben, die letzten 35 Jahre.
Ja, also als Quereinsteiger mitten in diese Gastro-Welt und Szene eingetaucht. Du hast ja jetzt gesagt, du warst mal bei Laurent Perrier und dann bist du wieder jetzt hin. Warum? Was reizt dich da besonders an dieser Marke?
Also ich war ja auch bei zwei anderen Marken noch, aber es ist ganz einfach mein Geschmack von Champagner. Das, was ich mit Champagner verbinde, diese Mischung zwischen Eleganz, Reinheit, Klarheit, Struktur. Säure braucht man natürlich auch, aber alles muss abgestimmt sein. Und die Philosophie, die Bernard de Nonancourt nach dem Krieg bei Laurent Perrier in einem privat geführten Haus installiert hat und kreiert hat, die hat mich halt zu Laurent Perrier gebracht. Und mein Ausritt zu San Pellegrino, das lag einfach daran, weil ich damals bei einem Distributeur von Laurent Perrier arbeitete und die haben hauptsächlich Spiritosen verkauft. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, dass eine Spiritosenfirma kein Champagner verkaufen kann.
Weil es ganz unterschiedlich funktioniert. Ja, weil funktioniert,
der Spiritosenverkäufer, der ist ein Palettenverkäufer, der halt, was weiß ich, dann noch ein Surfbrett an die Palette bindet. Und beim Champagner musst du halt mit einem Personal Selling hoch 5 machen, weil Champagner liegt halt die Latte höher als bei allen anderen Getränken. Jeder erwartet von einem Champagner ein bestimmtes Level und von einem Champagner-Verkäufer, Vertreter erwartet er halt einen bestimmten Standard, er erwartet einen Typ. Mein erster Chef sagte zu mir, ein Verkäufer muss die Tür aufmachen und dann muss er da sein. Und der Champagner-Vertreter, der muss 3-mal da sein.
Das klingt sehr, sehr spannend und herausfordernd. Wie sieht so ein typischer Tag im Leben des General Managers von Laurent Perrier in Deutschland aus?
Mittlerweile hat sich ja der Job ein bisschen verändert. Ich bin jetzt als Vice President für Deutschland, Österreich und die Schweiz, für die gehobene Gastronomie, für die Top-Restaurants, die Hotels und die Kommunikation zuständig. Und das ist ein Mix, vielleicht 2-2,5 Tage im Büro. Morgens um 8 geht's los und morgens und abends um 7 bin ich wieder zu Hause. Es werden 100 E-Mails bearbeitet in dieser Zeit, viele Anfragen und die Hälfte von der Zeit bin ich aber unterwegs, so wie jetzt. Ich war vorgestern in der Traube Tonbach, hatte dort einen Termin mit Heiner Finkbeiner und bin dann nach Karlsruhe gefahren. Da gibt es das Sein, ist ein mittlerweile 2-Sterne-Restaurant und war dort zu Gast und habe das genossen, was viele Menschen lieben, aber der Anteil von Leuten, die dieser Art von Gastronomie, die Top-Gastronomie mag, der ist halt in Deutschland immer noch relativ gering.
Ja, also auch kulinarisch sehr stark, logischerweise, ne, verbunden, Champagner, gehobene Gastronomie, sehr stark unterwegs. Und da kriegst du natürlich auch sehr viel mit. Welche Pairings würdest du denn jetzt zu einem Laurent Perrier Champagner empfehlen? Wenn du schon so weit rumkommst, dann hast du natürlich da auch sehr wahrscheinlich schon viel miteinander probiert.
Ja, ja, natürlich. Ich denke, man hat viele Sachen und mittlerweile, wenn man auch die Weinkarten kennt, natürlich trinke ich auch gerne ein Gläschen Laurent Perrier, wenn ich bei Kunden oder bei Gästen bin, aber ich trinke auch gerne Wein dazu. Laurent Perrier ist halt ein Chardonnay geprägter Champagner insgesamt. Wir haben auch bei unserem Brut, La Cuvée heißt er ja, haben wir einen Chardonnay-Anteil von über 50%, 55 um genau zu sein. Und die Chardonnay-Traube wächst halt nur zu 29% in der Champagne, ist also knapp ein Drittel ist nur die Chardonnay-Traube. Also wir haben fast doppelt so viel Chardonnay in der Champagne, wie es in der Champagne gibt. Und der Chardonnay gibt halt dem Champagner die Frische und die Eleganz. Deswegen haben wir auch weniger Pinot Noir und Meunier, haben wir noch relativ nur beim La Cuvée 15% drin. Und deswegen sind wir halt eher der Champagner, der zu Edelfischen, Fischgerichten, zu hellem Fleisch gereicht wird. Aber wir sind nicht der Champagner, den man jetzt bei einem Wagyu zum Beispiel nimmt. Weil der Laurent Perrier ist auch, neben dem, dass er Chardonnay-lastig ist, ist er im Edelstahlfass ausgebaut. Und das hat Bernard de Nonancourt in den 70er Jahren für sich beschlossen, dass er nicht mehr das Holz schmecken will, sondern er will die Trauben. Und dann hat damals, alle haben zu ihm gesagt, du hast einen Vogel, weil Barrique war zu dieser Zeit und ist auch heute noch für viele so das Allheilmittel, um den Champagner rund zu machen. Und Bernard de Nonancourt wollte halt, dass die Trauben schmecken und nicht das Holz.
Und das kann ich eigentlich auch gleich mal verkosten. Ich habe mich gefreut, dass ich auch ein Fläschchen erhalten habe, einen Blanc de Blanc Brut Nature. Den habe ich auch im Glas. Goldgelb, würde ich sagen.
Ja, so gelb ist ein klassischer Blanc de Blanc, der aber ohne Zucker hergestellt wird, also keine Dosage hat. Und von den großen Häusern hat das Thema auch noch niemand angepackt, weil beim Chardonnay musst du ja auch darauf achten, dass er rund ist. Weil wenn du nur rein Chardonnay hast und den nicht richtig ausbaust, und mit dem Zucker kannst du natürlich ein bisschen nachhelfen. Zucker ist ja wie Dosage. Das ist ja, also ist Dosage, aber es ist wie Schminke. Und mit der Schminke kann man die eine oder andere Falte wegmachen. Aber wenn du halt auf die Schminke verzichtest, dann musst du halt per se gut aussehen.
Ja. Und also grundsätzlich sind die Champagner aus dem Haus Laurent Perrier auch immer etwas säureintensiver?
Ja, sie haben halt diese Frische und die Finesse wird halt durch die Säure ausgeprägt, aber das Säurespiel muss halt zum Champagner passen, die Mischung zwischen Frucht und Säure. Das ist ja auch beim Essen ist es ja genauso. Du musst mit der Säure spielen und musst mit den Aromen der einzelnen Zutaten spielen. Und wenn das in Einklang gebracht wird und dann der Champagner noch dazu passt, ein Champagner, auch gerade der Blanc de Blanc, der passt natürlich wunderbar zum Einstieg in ein Menü. Weil ideal ist er mit Kaviar, mit Austern. Weil bei Kaviar und Austern ist Jod drin, Jod verträgt keinen Zucker. Also ist das an sich ein perfekter Einstieg. Natürlich kannst du nicht bei jedem Essen mit Kaviar anfangen. Das ist zwar schön, aber kostet auch ein paar Euro. Aber zu einem Ceviche, zu einem Meeresfrüchtesalat und er muss, darauf lege ich immer großen Wert, zu Beginn des Essens sein. Man darf ihn nicht hinten drauf trinken, weil dann verliert er, weil dann hast du, wobei Champagner immer am besten, wenn man nüchtern ist und wenn man Hunger und Durst hat, dann schmeckt er am besten. Morgens um 11, sagt man ja, zum Frühstück, da genügt auch ein Gläschen und dann hast du genau diese beschwingte Champagnerart in dir.
Ja, also ich kann nicht klagen, er schmeckt jetzt auch sehr gut. Also er hat die typische, ich sag mal, die typische Champagner-Brioche-Note natürlich mit dabei und diese Fruchtigkeit hier, so Zitrusfrüchte, die man ja dann auch merkt, eben auch so, ja, also das ist schon was sehr, sehr Angenehmes, muss ich sagen. Ja. Könnte man sich dran gewöhnen.
Ja, Ich trinke den auch sehr, sehr gerne. Es ist ja unser, wenn man so will, das jüngste Baby von Laurent Perrier, das erst 6 oder 7 Jahre alt ist. Und wir haben lange den Kellermeister gelöchert und haben gesagt, wir sind ein Chardonnay-lastiges Haus, aber haben keinen Chardonnay, keinen reinen. Und dann irgendwann bei einem Meeting, er hatte nichts gesagt, auf einmal wurde eine Flasche vom Kellner in weißen Handschuhen serviert und wir guckten schon und sagten, naja, für ein Rosé ist aber das Etikett sehr, sehr verblichen. Und dann dachte er nur, ihr wolltet ihn haben und hier ist er, wieder verkaufen. Und das hat dann auch sehr, sehr gut geklappt. In der Magnumflasche ist er übrigens, da entwickelt er sich noch ein bisschen intensiver und ist dann noch ein bisschen voller im Volumen.
Mhm. Und wenn du jetzt dann in der Gastronomie, in der Spitzengastronomie unterwegs bist, die entsprechend auch besuchst, ist das natürlich ja auch immer ein Gespräch, was erwartet vielleicht auch der Gastronom, der Koch, der Sommelier an von einem Champagner und kriegst du da auch dann extreme Rückmeldungen, wo man sagt, ja, das ist gut gelungen oder das ist schlechter gelungen?
Ja, klar, ich meine, die Gastronomen, die Köche sind sehr kritisch mit allen Zutaten, die sie verwenden und der Champagner ist ja dann auch was zum Essen dazugefügt wird, den kann er zwar nicht behandeln, wie er das Essen behandelt, aber er möchte schon seinen Kochstil und gerade der Champagner, das ist immer Chefsache, also der Sommelier, aber da spricht auch oft der Koch oder der Inhaber mit, weil das so ein bisschen auch so eine Identitätssache ist. Und Heinz Winkler hat mal einen sehr, sehr guten Satz gesagt, er hat gesagt, ein Champagner muss öffnen, er muss Durst aufs nächste Glas und Hunger auf mein Essen machen. Und da ist Laurent Perrier durch seine Frische, durch seine Finesse, durch die Chardonnay-Lastigkeit ist er halt der ideale Champagner. Wenn man diesen eleganten und lockeren Kochstil pflegt, also ein Hans Haas zum Beispiel, auch das sagte immer, der La Cuvée aus der Magnumflasche ist der perfekte Champagner für meine Gerichte. Und Hans hatte ja, als er im Tandris über 30 Jahre gearbeitet hat, Gäste gehabt, die nicht nur einmal im halben Jahr, sondern zweimal in der Woche kamen. Und wenn du das machst, dann muss das Essen wirklich sehr, sehr gut sein, gerade in so einer Stadt wie München. Da liegt ja die Latte sehr, sehr hoch. Und da ist es halt ein Champagner. Und das Feedback hat er mir dann auch immer, oder haben viele mir auch von den Gästen gegeben, die sagen, wunderbar, das macht Lust aufs nächste Glas. Und das hat der Heinz damals in einem Satz wunderbar verkleidet und hat gesagt, dann ist er für mich passend.
Was ist denn jetzt dein persönlicher Genussmoment mit einem Glas Laurent Perrier Champagner?
Also das kommt auf die Situation an. Also ich bin da nicht festgelegt und sage, nur wenn ich auf 2000 Meter bei blauem Himmel im Pulverschnee sitze oder wenn ich in Spanien jetzt auf der Terrasse sitze, sondern ich mache mir auch den Moment schön. Und Champagner ist ja ein Getränk, was den Moment veredelt. Und manchmal gönne ich mir auch einfach nur so, wenn ich auch sage, Mensch, jetzt hätte ich Lust dazu. Natürlich bin ich, wenn ich unterwegs bin, jetzt komme ich 3 Tage, da habe ich natürlich einige Gläschen getrunken und dann mache ich zu Hause mal ein bisschen langsam. Aber dann, ob das jetzt nach einer schönen Golfrunde ist oder nach einer schlechten Golfrunde, genauso. Ich erinnere an den Satz von Napoleon, der sagte, Champagner in der Niederlage braucht man ihn und beim Sieg verdient man ihn. Das zeigt so das Spektrum. Und wenn du den Moment und den Genuss liebst, dann gibst du dich halt nicht mit. Es gibt viele anständige und gute Sekte, aber ein Champagner ist halt durch die Länge, die er im Abgang hat, halt ein Schaumwein, ein schäumender Wein, der halt einfach was Besonderes ist. Es gibt auch tolle Spumantes und auch in Deutschland gibt es sehr, sehr gute klassische Flaschengärungssekte oder Schaumweine, die eine wunderschöne Nase haben, aber die relativ schnell dann im Gaumen weggehen. Und das ist halt durch die Erdigkeit des Champagners hat er halt so eine Fülle in der Kehle, die halt außergewöhnlich ist und die auch als DNA für Champagner genutzt werden kann.
Mhm. Jetzt hatte ich eingangs ja gesagt, Sterne, Genuss, Ranking. Kommen wir jetzt einfach auch nochmal zum zweiten Punkt, der dich ja auch begleitet. Lass uns doch mal über das Hornstein-Ranking sprechen. Da gibt Michelin, Gourmillo, Waterguide, San Pellegrino, du hast ja auch dort gearbeitet, die San Pellegrino-Liste. Das sind alles Rankings, die man schon mal öfter gehört hat als jetzt das Hornstein-Ranking. Das ja nach dem früheren Sternekoch und Hotelier Wolf von Hornstein benannt wurde und 81, richtig, zum ersten Mal erschienen ist.
Ja, genau, zum 42. Mal ist jetzt erschienen.
Und wann hast du übernommen?
Vor 14 Jahren.
Vor 14 Jahren.
Wolf ist mit 89 gestorben und ich habe ihm immer schon ein bisschen geholfen, auch dann eine Anzeige damals, war ich noch bei Pellegrino. Und dann irgendwann haben wir mal drüber gesprochen und dann hat er gesagt, na ja, wenn ich mal nicht mehr bin, dann wäre es schön, wenn das jemand weitermachen würde. Und da habe ich gesagt, Wolf, das würde ich gerne machen. Und da hat er sofort die Hand drauf gegeben und per Handschlag haben wir das vereinbart. Er hat nur gesagt, ich hätte einen Wunsch, dass es den Namen Hornstein-Ranking weiterträgt. Und da hat er offene Türen eingerannt bei mir, weil ich wollte es ja nicht Schreiner-Ranking oder Laurent-Péhé-Ranking nennen, sondern es ist, wie du sagst, bei der Masse der Konsumenten ist es nicht im Kopf, aber bei den Köchen ist es im Kopf. Und das ist ja das älteste Ranking und alle die anderen Rankings, die es gibt, du hast eben San Pellegrino gesagt, es gab auch mal von San Pellegrino ein Ranking in Deutschland, das hieß die kulinarische Auslese. Habe ich übrigens zu meiner San Pellegrino-Zeit auch ins Leben gerufen. Das war auch ein Werk, so wie es Gerold Steiner gemacht hat. Dann gab es eine Liste vom Kapital. Es gab mehrere Listen, aber sie sind alle verschwunden. Es gibt in der Schriftform nur noch das Hornstein-Ranking, das regelmäßig jährlich herauskommt. Andere Rankings gibt es noch im Internet, aber von den Schriftformen ist das Hornstein-Ranking das älteste und das, was auch Deutschland, Österreich, Südtirol und die Schweiz, also den deutschsprachigen Raum abdeckt und mit dieser Besonderheit von Hornstein aufwartet, nämlich jeweils die schlechteste Platzierung rauszustreichen, solange es nicht der Michelin in Deutschland ist.
Genau, da wäre es vielleicht auch mal ganz interessant, wie läuft es genau ab? Wie funktioniert das? Ihr aggregiert die Ergebnisse der anderen Restaurantführer zusammen. Du hast gerade gesagt, das Schlechteste fliegt raus.
Ja, wir geben 400-500 Restaurants ein in eine Liste und kumulieren dann die besten 200 in Deutschland, die besten 50 in Österreich, 30 oder 50 der Schweiz und 30 in Südtirol und kommen dann zu unserem Querschnitt und nehmen, wie gesagt, lassen den Michelin immer drin. In Österreich ist der Gourmillo, der immer drin bleibt, weil es zum Bedauern der österreichischen Gourmets keinen Führer von Michelin in Österreich gibt, obwohl man jetzt wieder dran arbeitet, also die Österreicher arbeiten dran. Und dann kommt halt das, was Wolf immer sagte, du kannst der Beste sein, wenn du einen Feind hast, kannst du immer noch der Beste sein. Also wenn einer dich nicht mag, ist es ja subjektiv. Und ich sage immer, wir fassen die subjektive Wertung der Führer objektiv zusammen. Dort in diesem Führer ist keine Meinung von mir drin. Ich habe natürlich auch persönliche Favoriten und habe es natürlich gerne, wenn die Häuser, die vorne sind, auch Laurent Péhé führen. Aber ich sag mal, wenn auf den ersten 20 Plätzen 20 Häuser wären, die kein Laurent Péhé führen würden, dann wäre das so. Und deswegen ist es wirklich eine objektive Zusammenwertung der von subjektiven Meinungen, die natürlich, du musst auch irgendwann hingehen und musst sagen, 3 Sterne setze ich dann gleich mit 5 Hauben und mit den Gourmillot-Punkten. Natürlich wissen wir, dass der Stern so das Seligmachende ist. Ein 3 Sterne haben eine größere Bedeutung als 5 Kochmützen oder 5 Fs im Feinschmecker. Aber trotzdem muss ich es ja zusammenführen. Und kann ja nicht, wenn ich nämlich hingehe und sage, der Michelin ist Mehrwert, dann habe ich ja schon eine Wertung reingebracht. Und dadurch, dass ich halt in Deutschland 7 Führer, in Österreich 5 Führer nehme, ist ja eine gewisse Objektivität vorhanden.
Wo liegen dann da die besonderen Herausforderungen? Du hast jetzt gesagt, die Gewichtung muss eigentlich schon mal rausfliegen, ne? Damit man da nicht irgendwie sagt, ja, ne, 3 Sterne sind 5 Hauben oder wie auch immer, sondern was ist jetzt die spezielle Herausforderung, da tatsächlich dann auch mit einem guten Maß nachher das Ganze zusammenzuführen?
Ja, man muss ja ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, wenn man praktisch dieses Tableau macht und das und die dann auf eine Stufe stellt. Und beim Gourmet und beim Michelin haben wir ja zusätzlich noch die Restaurantbewertung drin, weil die anderen Führer gehen teilweise nur auf die Küche. Und wir sagen ja, wir sind für die Restaurants und haben da auch im Michelin und im Gourmet noch die Restaurantbewertung und die Weinbewertung, die halt dann je nachdem mit Symbolen gekennzeichnet ist, drin. Aber also das Schwierigste ist im Endeffekt immer, diese 100.000 Daten so zusammenzuführen, dass auch keine Fehler drin sind. Was denkst du, wie oft wir das durchlesen, damit der Meier mit EY oder mit AY, damit der Elverfeld mit V und nicht mit F geschrieben wird und dass die Zeiten, wo offen ist, richtig sind, aber irgendwelche Fehler sind halt immer mal drin, weil das ist menschlich. Aber wir gucken, dass die Fehlerquote halt ganz, ganz gering bleibt. Und je niedriger die Nummern, desto weniger müssen die Fehler sein.
Im Endeffekt seid ihr dann der letzte Guide, also das letzte Ranking, das erscheint, weil ihr ja auf alles andere aufbaut.
Ja, das ist natürlich in den letzten Jahren durch die Pandemie hat jeder das zum Anlass genommen, weiter den Termin, wo es den Erscheinungstermin nach hinten zu legen. Und früher war es ein ungeschriebenes Gesetz oder irgendwo hat es jetzt eingebürgert, der Michelin ist der letzte und kommt Anfang November raus. Jetzt kommt der Michelin Anfang Mai raus. Jetzt kommt zum Beispiel der Michelin in der Schweiz im Oktober raus. Aber dann kannst du ja nicht warten, weil dann hättest du noch 2 Monate. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen irgendwann eine Deadline nehmen und nehmen zu dieser Deadline die dann verfügbaren Führer mit auf. Und das nächste Thema ist auch dann das Internet. Wir haben die Führer in der Schriftform aufgenommen. Aber einige Führer gehen jetzt hin und machen, wenn sie rausgekommen sind, trotzdem noch ihre Internetbewertung. Wir gehen aber das diskutieren wir auch jedes Mal wieder, aber dann musst du ja auch irgendwann mal eine Deadline setzen. Weil im Internet, wenn du sagst am 1. April, und dann, wenn einer am 5. April, dann sagt der Mensch, ich habe doch hier die 98 Punkte. Und dann sage ich, ja, aber am 5. April und am 4. haben wir das ist nicht ganz einfach. Und ich hätte es auch im Sinne der Führer, wäre es mir wirklich lieb, wenn die spätestens Anfang des Jahres im Februar rauskommen, weil dann hast du noch 10 Monate. Und so musste ich dieses Jahr bis zum Juli warten. Und dann kommt ja im Oktober schon der erste Führer, der Feinschmecker, kommt dann im Oktober schon raus. Und ich bin halt dann erst, wir haben das Anfang Juli haben wir es präsentiert im Adrenalin, im Europapark in Rust. Und dann kam es halt Anfang Juli raus.
Setzt natürlich dann auch immer so, ne, die Geschwindigkeit nimmt dann letzten Endes ja auch wieder zu, wenn dann schon wieder der nächste neue rauskommt und man da eigentlich wieder anschließen muss, ne?
Ja.
Du hast gesagt, die Bedeutung bei den Köchen ist da relativ hoch. Gibt es da eine tolle Geschichte, Anekdote, die du da erlebt hast?
Anekdoten, ich war, als ich jetzt im Fein war und in anderen Häusern, sehe ich halt, wenn die Restaurant, die Urkunden der Restaurants und das Michelin-Schild und das Gourmet-Schild da steht und dann hängt auch immer die Hornstein-Urkunde daneben. Und das freut mich natürlich. Weil ich möchte ja mit diesem Ranking Werbung für die Gastronomie machen. Ich habe eine Hochachtung vor Köchen, weil gestern habe ich es wieder festgestellt in dem Fein und vorher im 1789 in der Traube in Thonbach. Diese Kunst, die auf den Teller gebracht wird, dieses Spiel mit der Säure, mit den Aromen, das bis zum Exzess bis zur Perfektion zu betreiben. Und wenn du dann diesen Geruch wahrnimmst und dann, wenn der Geschmack dich nicht enttäuscht vom Geruch und du dir Zeit nimmst, um das zu genießen und dass dir praktisch wehtut, wenn du das Kunstwerk zerstören musst. Aber bei dem Geschmack, der dir dann und dem Geruch, der dir dann oftmals entgegenkommt, dann machst du das natürlich und freust dich, wenn du sowas genießen kannst. Mhm. Also es ist ja auch die Kür meines Jobs. weil die Pflicht ist natürlich auch, dass die Verkaufszahlen stimmen und dass halt der Auftritt der Marke dementsprechend ist. Aber die Kür ist wirklich, wenn ich dann auch gerne alleine in einem Restaurant sitze und kann mich dann komplett auf das Essen konzentrieren.
Und das auch entsprechend dann genießen, was ich letzten Endes entweder ja in der Flasche, wenn es in Champagner aus eurem Hause gibt, oder dann im Hornstein-Ranking auch niederschlägt. Ne? Gibt es denn da überhaupt dann auch so Überraschungen, wo man plötzlich denkt, jetzt haben wir hier aggregiert und jetzt kommt da einer nach vorne, den wir vorher gar nicht so weit vorne gesehen haben? Oder ist das immer relativ klar, wer weit vorne ist im Gourmillon und weit vorne im Michelin, der ist dann auch weit vorne also im Hornstein-Ranking?
Also man merkt auch im nächsten Jahr, wenn jemand Michelin-Stern bekommen hat, dann ist er auf einmal im nächsten Jahr auch in diesen anderen Führern drin. Weil Michelin und Gourmillon haben halt die größte Durchsicht im Markt und das Thema Testen ist natürlich auch ein Thema, was in der Gastronomie sehr oft auch besprochen wird oder angesprochen wird, weil Gourmillon und vor allen Dingen Michelin testen die Häuser und nicht alle Häuser testen, also nicht alle Führer testen die Häuser. Das ist natürlich manchmal etwas schwierig. Natürlich, die 3 Sterne werden getestet und die 2 Sterne auch. Aber danach hat es halt dann einige Lücken. Und deswegen kommen auch manchmal Häuser, die einen Michelin-Stern jetzt haben, sind in den Führer im letzten Jahr nicht drin, aber im nächsten Jahr sind sie drin. Weil alles, was, wenn die Sterneliste rauskommt, dann denke ich mal, nehmen alle Führer die mit und gucken sofort, wen habe ich drin und gehen dahin und besuchen das.
Jetzt kommst du natürlich auch sehr viel in der Gastro-Szene in Deutschland, Schweiz, Österreich rum. Wie entwickelt sich denn speziell jetzt die deutsche Gastro-Szene aus deiner Sicht?
Also ich bin der Meinung, dass man in Deutschland sehr, sehr gut essen gehen kann und dass man vom Preis-Leistungs-Verhältnis Deutschland, Österreich, auch die Schweiz. So teuer ist die Schweiz in der Spitze nicht. In der Breite schon. Also es kann schon mal passieren, gehst du in normales Lokal und kriegst dann Wiener Schnitzel für 59 Franken aufgetischt. Aber wenn du in die Top-Gastronomie gehst, das große Menü der 2- oder der 3-Sterne-Köche liegt auch nicht über 300 Franken. Und so hast du in Deutschland ja auch ungefähr 280, 290 bei den 3-Sterne-Menüs. Und wenn du dieses Level vom Geschmack her in Frankreich hättest, würdest du in Paris fast das Doppelte zahlen. Da hast du mal eine Hauptspeise für 120 Euro drin oder auch eine Vorspeise für 70 oder 80. Und da ist in Deutschland das Preisniveau deutlich drunter, was im Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich ganz hervorragend ist. Und viele Köche haben ja auch in den letzten Jahren die Regionalität entdeckt und bereiten dann oder Produkte, so der Norbert Niederkofler aus Südtirol, der hat es ja bis zum Exzess weiter oder perfektioniert und nimmt noch nicht mal Olivenöl, weil er das Olivenöl in Südtirol nicht anbauen kann. Und der hat wirklich nur Produkte, die es aus dieser Region zu diesem Zeitpunkt gibt. Und es gibt auch andere Beispiele, was weiß ich, der Edip Siegel im Achental hat eine Fischkarte, die sehr stark vom Chiemsee, wie auch viele andere, bevorzugt wird. Und das denke ich mal, ist ein sehr, sehr guter und richtiger Schritt, um auch das Thema Footprint und so weiter dann richtig zu würdigen.
Siehst du denn so andere Themen, Trends, die sich da entwickeln gerade aktuell?
Ich sag mal so, es gibt jetzt nicht den Megatrend. Es war vor Jahren, als El Bulli kam, dann hat jeder mit dem Bunsenbrenner rumgerannt. Und heute hat jeder seinen eigenen Stil, der natürlich viel klassisch französisch oder auch die Art von Heinz Winkler, damals das Produkt komplett in den Vordergrund zu stellen, das Puristische oder auch in Skandinavien sind ja auch Trends geboren. Und wenn man von Trends spricht, dann sage ich immer, das Asiatische ist kein Trend mehr, sondern ein Sockel geworden. Und du hast die asiatische Küche, hast du bei 2- und 3-Sterne-Kochen hast du immer mal einen Gang dabei, der asiatisch angehaucht ist. Und das finde ich auch absolut, absolut gut. Und wichtig ist es halt nur, dass die Produkte, die man verwendet, dass die absolut im Fokus stehen und dass die halt super von der Qualität her sind. Und dann brauchst du auch nicht viel Schnickschnack. Das habe ich hier jetzt gesehen, dass diese getunten Dishes, dass die deutlich zurückgegangen sind und man sich auf das Wesentliche, auf den Geschmack konzentriert. Natürlich sieht es auch gut aus, was da gemacht wird, aber es wird nicht gemacht aus Effekthascherei, sondern weil es einfach im Gaumen richtig ankommen soll.
Die Kombination macht's aus. Wie geht's dir denn, wenn du jetzt, du hast ja gerade gesagt, ne, gestern, heute und so weiter, häufig in der gehobenen Gastronomie unterwegs bist, freust du dich dann auch einfach mal auf irgendwie was Bodenständiges, eine Currywurst, Frikadelle oder was auch immer?
Also ich war gerade bei meiner Mutter und habe mir ihren Kartoffelsalat, weil das ist der beste Kartoffelsalat, den es gibt, geholt. Und obwohl ich könnte auch so 3-4 Tage, ich habe es ja jetzt ausprobiert, 3 Tage hintereinander auf Sternenniveau. Das hat auch sehr, sehr gut geklappt, weil es wirklich so unterschiedlich war, aber so gehaltvoll. Ich bin eher so der Fischliebhaber und bin nicht so der Fleisch in rauen Mengen isst. Und da komme ich wunderbar mit klar. Aber heute Abend freue ich mich auf den Kartoffelsalat von der Mama.
Passt da auch ein Gläschen Champagner dazu?
Ja, die habe ich in den letzten 3 Tagen doch reichlich auch Kreuzhäkel haben wir getrunken. Gestern im Fein habe ich den 12er Jahrgang getrunken und ein Rosé war auch dabei in der Traube. Also das war schon sehr champagnerlastig, aber es war auch ein Wein dabei. Gestern war ich mit der Präsidentin der Sommelier-Union zusammen und dann hat sie einen mallorquinischen Weißwein und Chardonnay empfohlen, den ich überhaupt nicht kannte, noch nie getrunken hatte. Und mallorquinische Weine haben mir eh nichts gesagt, aber der war gut.
Muss also nicht immer irgendwas mit Bubble sein.
Nein, also ich trinke schon im Verhältnis und ich trinke auch zum Essen sehr gerne Champagner, weil wir sagen immer, Champagner ist ein Wein, der genauso hergestellt wie ein Wein, nur nachher noch mit Kohlensäure dann verändert wird oder veredelt wird. Aber es sind Chardonnay drin, es ist Pinot Noir drin und es ist Meunier drin. Einen Rosé von uns kannst du zu allem. Den Weißen von uns, der ist eher, wie gesagt, zum Fisch, zum weißen Fleisch oder zum Geflügel ist der prädestiniert.
Ja, ein großes Dankeschön an dich für diese faszinierende Reise in die Welt des Champagners und der feinen Küche. Ein Glas Laurent Perrier und ja, ein Einblick hinter die Kulissen des Hornstein-Rankings. Das ist für mich heute Abend ein wahrer Genussmoment gewesen. Herzlichen Dank dir, lieber Thomas.
Sehr, sehr gerne, Johannes. Und die Reise ist noch nicht zu Ende. Sie geht schon am Samstag weiter, wenn es nach Bad Ragaz zur Gourmet-Garden-Party geht. Dann geht es dann gleich weiter und da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank für die Zeit, die ich mit dir verbringen durfte und allen Hörern alles Gute.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.